Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Egal ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bergzeit-Podcasts. Ich bin's Jan, euer Bergzeit-Host, und mir gegenüber sitzt heute Dr. Matthias Ballweg. Das ist jetzt der sehr offizielle Titel und wir zwei kennen uns schon, deswegen sage ich einfach Servus Matze, schön, dass du im Bergzeit-Podcast zu Gast bist.
Grüß dich Jan, Servus.
Matze, jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, wir kennen uns schon und ich freue mich richtig auf die Aufnahme. Wir zwei haben bei unserem Nachhaltigkeitsabend schon mal eine Buchvorstellung gemacht zu deinem Buch »Die letzte Hütte der Alpen«. Wir haben da allen Gästen einen kleinen Einblick gegeben und es kam richtig gut an. Und dann habe ich mir gedacht, hey, irgendwie müssen das mehr Menschen hören. Das Thema ist aktueller denn je und deswegen richtig cool, dass wir es schaffen, heute nochmal diesen Podcast aufzunehmen. Bevor wir damit aber richtig einsteigen, magst du dich unseren Hörenden einmal kurz selber vorstellen, damit die einen ersten Überblick auch zu dir bekommen.
Aber sehr gern. Servus zusammen. Ich bin der Matze, bin der Vorsitzende von der Sektion Oberland vom Deutschen Alpenverein, jetzt schon seit 7 Jahren. Ich bin tatsächlich, glaube ich, im Alpenverein aufgewachsen, habe hier in der Jugendgruppe viel Zeit verbracht, selber später Jugendleiter gewesen, Jugendreferent, habe das genossen, mich damals schon während dem Studium mit den großen Entscheidungen um die Hütten beschäftigen zu dürfen. Beruflich dann alles Mögliche gemacht, in der Beratung und in der Automobilindustrie gewesen, seit vielen Jahren im breiteren Kontext Nachhaltigkeit unterwegs, Baukonzepte für Kreislaufwirtschaft, für Unternehmen. Und an der Stelle ist dann auch dieses Engagement für Klimaschutz und Klimafolgen in den Alpen irgendwie ganz logisch aus meinem Lebenslauf entstanden.
Mhm. Ja, das ist wahnsinnig viel, was du irgendwie machst. Also ich habe das damals bei dem Event auch schon gesagt, wenn man so drauf schaut, was du alles tust, dann fragt man sich so ein bisschen, wie du es unterbekommst. Aber umso cooler, dass auch ja du dir heute so ein bisschen die Zeit nimmst. Ganz kurz nochmal hier auch zur Sektion. Ich war ziemlich überrascht. Es ist ja wirklich, klar, der Alpenverein selber, einer der größten Vereine der Welt. Aber ihr auch mit eurer Sektion seid ihr ja wirklich riesengroß, oder? Wie viele Mitglieder sind es aktuell?
Wir haben im Frühsommer das 200.000. Mitglied begrüßt.
Na ja, krass.
Was riesig ist, ich glaube, der nächstgrößere Sportverein in München hat unter 20.000 Mitgliedern. Also es ist schon wirklich viele Menschen. Aber es ist natürlich auch jetzt eine echte Breite an Angeboten. Also dieses Kursprogramm ist riesig. Du kannst quasi jedes Wochenende mit irgendeinem Übungsleiter vom München Oberland auf Tour sein. Die ganzen Kletterhallen, die ganzen Hütten, auch die Selbstversorgerhütten. Also da ist schon über die Zeit viel gewachsen einfach.
Mhm. Ja, ich finde es irgendwie in dem Kontext spannend, wenn man sich mal überlegt, wir reden jetzt heute auch über ein Thema, was wirklich einen Impact haben soll. Und wenn man sich mal fragt, wie entsteht eigentlich Impact, dann sind es am Ende halt einfach Menschen, die was umsetzen. Und ich glaube, dann wird diese Zahl auch einfach nochmal relevant, weil wenn du jetzt, klingt sehr komisch, wenn man das sagt, aber an der Spitze von diesem Riesenverein stehst und so viel machst in diesem Thema, dann kann das halt auch einfach einen anderen Impact haben, als wenn sich dann, weiß nicht, vielleicht eine Gruppe von 20 Menschen mal zusammentut. Auch da kann was Großes entstehen, aber diese Möglichkeiten sind wahrscheinlich einfach eine andere oder die Basis ist eine andere, oder? Wie schätzt du das ein?
Ja, das klingt so ein bisschen abgefahren wissenschaftlich, aber das ist der Unterschied zwischen Handprint und Footprint. Footprint ist das, was wir an Emissionen hinterlassen, wenn ich jetzt mal nur auf CO2 schaue, gilt für Biodiversität und so, aber natürlich auch. Und es ist beim Alpenverein gar nicht viel, weil es sind ein bisschen Fahrten in die Berge, ein bisschen Beleuchtung vom Büro und von der Kletterhalle und so. Aber der Handprint ist das, was man erreichen kann, wenn man als Organisation, als Gemeinschaft Gas gibt und zum Beispiel auf die Politik einwirkt oder so einen Bergbus macht, der dann tatsächlich als 4 neue Linien Teil vom MVV wird oder eine Taktveränderung durchsetzt bei den Öffis, die tatsächlich dazu führt, dass dann Zehntausende und Hunderttausende Menschen Mobilitätsverhalten verändern dann können. Und da kannst du einen Effekt haben, der ist viel größer als das, was im eigenen Fußabdruck möglich ist. Und es gilt aber am Ende auch für fast jeden. Während man selber vielleicht ein bisschen auf die Ernährung achten kann und ein bisschen aufs Mobilitätsverhalten, wenn man außerdem relativ konsequent mal die eigenen Bundestagsabgeordneten aus dem Wahlkreis anschreibt, so, das ist der Handprint. Weil wenn die anfangen, von vielen Leuten angeschrieben zu werden und deshalb ein bisschen was tun, kommen dann die großen Veränderungen wieder. Und das ist, glaube ich, was allgemein viele Leute tun sollten. Zum einen auf ein bisschen auf den eigenen Fußabdruck schauen und zum anderen überlegen, was kann ich als Handabdruck, was kann ich auch Positives bewirken, das ein bisschen was der Gesellschaft zurückgibt.
Mhm. Ja, finde ich sehr cool, weil das macht dieses Thema Nachhaltigkeit auch irgendwo sehr greifbar. Und ich glaube, viele Leute haben es im Kopf, aber es ist halt oftmals auch mit so einer gewissen Ohnmacht verbunden, dass man sich denkt, was soll ich eigentlich tun? Es ist so ein Riesenthema, ich kann eh nichts mehr aufhalten und so weiter. Und ich glaube, das macht es mal sehr praktisch greifbar, dass es halt eben schon auch noch Möglichkeiten gibt. Und man hört da auch raus, dass dieses Thema Nachhaltigkeit sehr, sehr holistisch angegangen wird von dir. Vielleicht lass uns da kurz nochmal drüber reden. Ich habe dir die Frage damals auch gestellt beim Event, wie definierst du denn für dich Nachhaltigkeit? Was ist es im Endeffekt?
Am Ende geht es darum, dass wir in den planetaren Grenzen bleiben. Ich weiß gar nicht, ob ich damals die gleiche Antwort gegeben habe.
Ja, doch, die planetaren Grenzen schon, ja.
Es ist ja nicht so, dass wir CO2 auf Null fahren müssen oder gar keinen Fußabdruck mehr hinterlassen dürfen. Wir müssen es schaffen, irgendwo in den Grenzen zu bleiben. Und dazu gehört schon auch ein gutes Auskommen. Und das ist alles möglich. Man muss versuchen, mit sowohl bei Biodiversität als auch bei CO2 als auch bei verschiedenen anderen Dimensionen so unterwegs zu sein, dass man eine Organisation, eine Bergwelt, ein Unternehmen hinterlässt oder auch ein persönliches Regime seinen Kindern und Enkeln, was idealerweise entlang aller Dimensionen ist, besser ist als das, was man mal bekommen hat. Ja, das ist das, was jeder als Anspruch haben sollte und dann ist das ziemlich nachhaltig. Und solange man das nur am Kontostand bemisst und sagt, ich hatte vorher 10.000 Euro auf dem Konto, jetzt habe ich 100.000 Euro auf dem Konto, die ich meinen Enkeln gebe, aber gleichzeitig eine Umwelt hinterlassen, wo der Grundwasserspiegel niedriger ist und die Stürme mehr und das Extremwetter mehr. So, da ist die echte und ehrliche Bilanz halt schnell negativ, weil dann sind die 100.000 Euro schnell fort im tiefen Brunnen und im Sturmschutz. Mhm. Und ich glaube, wenn man so versucht, ehrlich zu rechnen, dass es nicht nur ums Geld geht, sondern halt um alles, was um einen rum ist, dann kommt man da ganz schnell hin, einfach indem man sagt, ich will was hinterlassen.
Ist es aus deiner Sicht möglich, wenn wir jetzt mal bei der Bilanz bleiben, sie aber ins Positive auch zu sehen? Also, dass man sagt, ich habe danach keine 10, sondern 100.000 auf dem Konto und es geht aber auch quasi bei den anderen Dingen bergauf?
Ja, klar. Also, es gibt auf allen Ebenen inzwischen ja auch Maßgrößen. Mhm. Wir brauchen jetzt nicht makroökonomisch werden, aber es gibt neben einem Bruttoinlandsprodukt, wo sich Länder gerne mal vergleichen, schon auch einen sogenannten Genuine Progress Indicator, der auch bewertet, genau sowas wie eigentlich das Naturkapital von Ländern oder auch das soziale Kapital und die Bildung gestiegen. Weil es mag total okay sein, ehrlicherweise, wenn für ein Land das Bruttoinlandsprodukt vielleicht ein bisschen zurückgeht. Das kann zum Beispiel auch dann der Fall sein, wenn weniger Leute im Krankenhaus behandelt werden. Mhm. Aber die Leute alle gebildeter sind und ein Stück gesünder und die Böden und Wälder in Ordnung, dann kann ich als Regierung eines Landes ziemlich stolz auf mich sein und sollte mich nicht am Bruttoinlandsprodukt aufhängen. Und diese Indikatoren gibt es schon viel, die werden ein bisschen wenig benutzt, weil es halt einfach relativ einfach ist, auf die Etablierten zu schauen, wo Kontostand oder Bruttoinlandsprodukt dann halt oft eine große Rolle spielt.
Ja, voll. Ich mag irgendwie daran sehr, dass das ganze Thema in ein positives Licht drückt und nicht immer dieses erhobene Zeigefinger und es ist eh halt alles schlimm und man kann nichts mehr tun, sondern quasi einem so einen gewissen Optimismus verleiht. Ich glaube, das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung zu deinem Buch, weil prinzipiell, wenn man erstmal den Titel hört, Die letzte Hütte der Alpen, dann klingt es ja fast so ein bisschen nach Weltuntergangston, so quasi, man könnte es zumindest so interpretieren, ne? Zu sagen, irgendwann wird es nur noch eine Hütte geben, so ungefähr. Ich glaube, wenn man den Kontext aber hört, dann kriegt man ja sofort auch wieder ein sehr positives und optimistisches Bild. Und wenn man das Buch einmal gelesen hat, dann geht man auch genau mit diesem Bild raus. Jetzt will ich nicht zu viel vorwegnehmen, über was wir gleich noch reden, aber war dieser Titel mit Absicht auch so gewählt, dass er so viel Interpretationsspielraum offen lässt und die Leute vielleicht direkt zum Nachdenken anregt?
Ja, natürlich. Und ganz ehrlich, er hat schon auch provozieren sollen oder dieses Apokalyptische zumindest kurz hochscheinen lassen. So, oh shit, was passiert denn da in den Alpen? Uns war das auch enorm wichtig, dann vor allem über Lösungen zu sprechen und dieses Positive reinzubringen. Und wie kann ich eigentlich in den Bergen unterwegs sein und mit unseren Hütten umgehen, dass wir auch in vielen Jahren und Jahrzehnten noch eine coole und bergsteigenswerte Infrastruktur in den Bergen haben und nicht nur schwarz malen und sagen, schau mal, was hier alles kaputt geht am Berg. Aber der Titel hat natürlich schon erstmal die Aufmerksamkeit auch ziehen sollen, damit sich die Menschen mit dem Thema beschäftigen.
Ja, wie ist so dein Gefühl, wenn du jetzt auch vielleicht bei Events und so mit euren Mitgliedern redest oder generell auch mit anderen Leuten, die in dem Bergweltenkosmos so sind, ist dann eine Awareness da für das Thema? Also ist es einfach mit den Leuten darüber auch zu reden oder ist es halt eher doch irgendwie so ein kleines Tabuthema, wo du das Gefühl hast, da muss man schon erstmal beackern, bis man überhaupt erstmal durchkommt?
Also Tabuthema nämlich gar nicht wahr. Es ist nicht so, dass sich die Leute wegdrehen, wenn man über Klimafolgen am Berg reden will. tatsächlich ist es ja auch jetzt wirklich nochmal hochaktuell geworden. Der Sommer 2026 mit den ganzen, hat das Thema Wassermangel nochmal massiv deutlich gemacht. Wer im Juli in den Berchtesgadener Alpen unterwegs war, hat vor den Hütten und vor fast allen dort mit dem Hubschrauber hochgeflogene Dixie-Klos gefunden und gesperrte WCs und 12 Euro für die PET-Flasche Wasser gezahlt. Und das war die einzige Möglichkeit, Wasser zu kriegen auf der Hütte. So, da wird das natürlich krass deutlich. Und dann ist es den Leuten tatsächlich auch ein Bedürfnis, drüber zu reden und auch eine echt positive Stimmung, die ich wahrnehme. So, hey, das kann es doch nicht sein, dass wir jetzt mit dem Hubschrauber Dixie-Klos vor alle Hütten fliegen. Was gibt's denn da für andere Lösungen? Wie kann man denn da drauf schauen? Und das macht mich dann auch echt stolz zu sagen, dass wir, hey, schau mal, ja, da gibt es echt viele Lösungen und viele sind auch schon gezeigt worden und wir haben auch einfach mal aufgeschrieben, was es alles schon gibt.
Ja, cool. Aber dann lass uns doch da mal ein bisschen einsteigen. Wie kam es überhaupt erstmal zu der Idee? Weil jetzt nach dem Sommer könnte man ja sagen, okay, klar, es war überall, auch jetzt vor kurzem wieder, großes Thema Mont Blanc, Hütten werden geschlossen, Matterhorn macht keine geführten Besteigungen mehr wegen Steinschlag und so weiter und so fort. Da könnte man ja sagen, klar, dass ihr jetzt ein Buch drüber schreibt, logisch, weil es ist einfach relevant. Aber wie kam ursprünglich die Idee zustande, als ihr damit angefangen habt?
Ja, also genau, das Buch ist natürlich in seiner Konzeption und im Inhalt schon im Jahr 2025 entstanden. Und wir, der Bertram, mein Co-Autor und ich, kamen vor allem aus einer Neugier und aus einem intellektuellen Hunger heraus, dass uns jegliche Systematik darin gefehlt hat. Wenn mich jemand vor Entstehung dieses Buches gefragt hat, Matze, erzähl mal, was gibt's für Klimafolgen in den Alpen, bin ich ausschließlich mit Anekdoten gekommen. Wenn jemand mich gefragt hat, und wie viele Hütten trifft es jetzt? Wie viele sind von Wassermangel betroffen? Wie viele sind von Permafrost betroffen? Gib mal eine ordentliche Analyse oder Einschätzung, wie relevant das Problem ist. Dann war ich überfordert mit der Frage. Und das war eigentlich der Auslöser für das Buch, dass wir gesagt haben, ich hätte gerne eine gute Antwort auf diese Frage. Wie viele Hütten sind eigentlich betroffen? Welche sind schlimm betroffen? Welche sind wenig betroffen? Sind die Hütten im Karwendel mehr betroffen als die im Kaiser vom Thema Wassermangel? Warum sind die Berchtesgadener so enorm betroffen? Die Antworten gibt es da draußen schon alle, aber sie einmal ordentlich zu strukturieren und auch dann diese natürliche Folgefrage und was sind jetzt Lösungen, wie müssen wir damit umgehen, auch dazu mal eine Systematik zu finden, das war eigentlich das, wo wir zusammensaßen und sagen, hey, schade, dass es das nicht gibt, das müssen wir doch eigentlich jetzt mal schaffen.
Gab es in dem ganzen Prozess, bis ihr dann gesagt habt, okay, jetzt schreiben wir dieses Buch, gab es da schon mal irgendeinen Zeitpunkt, wo du dann gesagt hast, okay, diese Aufgabe ist einfach zu groß, das kriegt man gar nicht hin?
Es war an vielen Stellen ein Balancieren, auf welchem Level wir die Antwort strukturieren. Also zum Beispiel, wir haben uns viel mit den Expertinnen zum Thema Hütten auch im DAV und auch den Professoren unterhalten. Die hatten auch alle Lust, uns zu helfen bei dieser Antwort und diese Systematik zu finden und sind aber ganz oft zum Beispiel dann gekommen mit Forschungsanträgen. Ja, stimmt, lasst uns, um das Thema Permafrost zu strukturieren, mal auf alle potenziell betroffenen Hütten Sensoren stellen und das mal 2 Jahre beobachten und dann ein paar Doktorarbeiten dazu schreiben und das wieder zusammen aggregieren zu einem Gesamtbild, wie eigentlich die Lage zum Thema Permafrost ist. So, ja klar, kann man so machen, aber dann bist du halt 3 Jahre weiter und hast dann eine wissenschaftlich saubere Antwort. Und das hat unsere Neugier aber nicht genug gestillt. Wir wollten eine frühe Antwort. Das wollten wir nicht machen. Das passiert tatsächlich jetzt auch. Viele von den Systematiken, die wir jetzt im Buch haben, sind tatsächlich jetzt schon wissenschaftlich aufgegriffen. Wir haben mit mehreren Wissenschaftlern zusammengearbeitet, die das jetzt auch teilweise nochmal in verschiedene Masterarbeiten, Doktorarbeiten überführen und dann weiter verfeinern. Aber wir wollten so eine Antwort, die jeder verstehen und jeder nachvollziehen kann. Was sind denn so die 3 Gründe, wenn ich wohin gehe, um zu verstehen, ist da Permafrost und dann auch Steinschlag durch Permafrost ein Thema? Mhm. Ja, es ist die Höhe, es ist die Exposition und es ist die Geländeform. Und beim Thema Wassermangel ist es vor allem die Makrolage. Tirol ist deutlich gefährdeter, zum Beispiel als große Teile der Westalpen. Es ist der Wassereintragstrichter, hast du da Wiesen drüber oder nichts? Also so diese, was sind so die Handvoll wichtigen Faktoren? Und einfache Schemata den Leuten geben, um das zu beurteilen und für sich auch greifbar zu machen. Mhm. Vielleicht, wenn ich noch ein Beispiel geben darf, der Bertram hatte oft den Vergleich mit der Snowcard. Alle, die Skitouren gehen, kennen die sicher. Das ist diese Hologrammkarte, wo man draufschauen kann, um zu schauen, ist der Hang, in den ich gehen möchte, lawinengefährdet. Und der arbeitet im Wesentlichen mit 3 Informationen. Der Hangsteilheit, der Lawinenwarnstufe und gute oder schlechte Exposition. Und selbst wenn man die dritte Information nicht hat, allein mit Steilheit und Lawinenwarnstufe kann man für quasi jeden Hang in den Alpen auf einen Blick sehen, habe ich hier gerade ein Lawinenthema oder nicht. Und ein bisschen so wollten wir, dass auch Wassermangel verstanden werden kann. Und Permafrost und Biodiversitätsverlust und Schneemangel, dass man auf wenige Blicke sieht, habe ich hier ein Thema und wenn ja, wie gehe ich damit um?
Mhm. Ja, das finde ich eine super Herangehensweise. Vielleicht magst du auch noch mal kurz diese Anekdote erzählen, wo dir vielleicht ein bisschen auch deine Vergangenheit aus der Unternehmensberatung geholfen hat, wie diese Methode eigentlich überhaupt entstanden ist.
Ja, gern. Was wir beim Thema Permafrost zum Beispiel hatten, wir haben relativ schnell festgestellt, das kann man beliebig detailliert machen.
Mhm.
Und als wir auch mit dem Professor Michael Krautblatter, das ist so der Permafrost-Papst, würde ich ihn eigentlich gern nennen, der betreibt auch diese Forschungsstollen unter der Zugspitze, wo der Permafrost gemessen wird und hat ein großes Institut mit vielen Doktoranden, die im Thema Permafrost forschen. Als wir mit dem gesprochen haben zu dem Thema Permafrost und auch mit seinen Leuten, sind wir bombardiert worden mit spannenden Fakten zu Gesteinskonsistenzen, zu Temperaturgradienten im Gestein und haben auf Grafiken geschaut. Da waren Dutzende von Faktoren, die beeinflussen, ob jetzt aus Permafrost ein Steinschlag oder eine Gefährdung für eine Hütte werden kann oder nicht. Und uns hat der Kopf geraucht. Und auf die Frage, kann man das nicht irgendwie vereinfachen, sind gefühlt irgendwie nur noch viel mehr Details gekommen. Und wir haben dann versucht, eben rauszuarbeiten, aus einer reinen, totalen Laienperspektive zu fragen, ist die Albert-Link-Hütte am Spitzingsee betroffen? Und die Antwort ist nein. Also nur Hütten oberhalb von 2200 Meter haben, wenn überhaupt, ein Permafrost-Thema. Und dann haben wir gesagt, ja cool, dann haben wir ja mal ein Kriterium. Und wie schaut's aus? Ist das Tascherhaus sehr betroffen? Vielleicht auch nicht direkt. Es liegt zwar hoch genug, dass Permafrost ein Thema sein könnte, aber das Gelände außenrum ist nicht wirklich steil. Steilheit ist ein Thema. Ja? Sobald das Gelände über 30 Grad ist, dann muss ich tatsächlich schauen, weil dann fangen Hänge zum Rutschen an. Und haben aus diesen Konversationen versucht, aus den Experten die einfachen Indikatoren rauszudestillieren. Und da ist es dann eigentlich auch entstanden.
Ja, und auch da macht es ja wieder wirklich dann einfach sehr, sehr greifbar und praktikabel. Was würdest du denn sagen, gibt es dieses eine größte Problem oder akutste Problem? Oder ist es quasi auch da wieder abhängig, je nach Hütte, je nach Bergregion? Oder ist es immer eine Gesamtheit aus verschiedenen Problematiken, die man einfach zusammennehmen muss, um die Situation der jeweiligen Hütte zu erklären?
Es sind nicht immer verschiedene. Es gibt schon Hütten, die haben vor allem mal ein Wasserthema und überhaupt kein Permafrostthema oder andersrum. Die haben ein riesen Permafrostthema, aber das Wasser wird ihnen nicht ausgehen. Was man sagen kann, wenn man es versucht, sehr zusammenzudampfen, die Höhe spielt schon eine wichtige Rolle. Das Hochgebirge ist überproportional betroffen von Klimafolgen als insbesondere mittlere Lagen. Auch in niederen Lagen kann ich echt viele Probleme kriegen. Zecken wandern nach oben. Ich habe Verbuschungen von Wegen und Weiden. Das macht Gelände oft richtig unattraktiv und das wird an manchen Stellen auch noch dramatisch zunehmen. Borkenkäfer etc. Aber so mittlere Lagen um 2000 Meter kommen leichter mit den Klimafolgen zurecht im Moment als hohe Lagen. Alles, was 2500 Meter und höher ist, hat schon am meisten zu kämpfen.
Okay. Jetzt habt ihr quasi einmal so eine komplette Clusterung gemacht. Wie viele Hütten habt ihr euch angeschaut?
300. Was wir uns genommen haben, war die Kategorie 1 Schutzhütten. Das ist ein Konzept der Alpenvereine. Das beschreibt die Schutzhütten, die eben Schutzhüttencharakter haben, die mindestens eine Stunde Zuweg haben, nicht über eine Fahrstraße oder eine Seilbahn angebunden sind. Materialseilbahn ist okay, aber keine Seilbahn, eben wo man mit Menschen mit einsteigen können. Und das ist dann das, was man so klassischerweise unter einer Berghütte, unter einer Schutzhütte versteht. Und das sind in den Ostalpen, also vom Alpenverein Südtirol, Österreichischer Alpenverein, Österreichischer Touristenclub und DAV 300 Hütten.
Wie viele davon haben gar keine Probleme?
4%, 11 Hütten haben tatsächlich in jeder der 5 Dimensionen, die wir uns angeschaut haben, eine grüne Ampel.
Das ist schon krass erschreckend eigentlich.
Die Aussage, die daraus eigentlich kommt, ist, der Klimawandel trifft uns umfassend und an manchen Stellen drastischer, an manchen weniger drastisch, aber die Bereiche, die wirklich nicht vom Klimawandel betroffen sind, sind verschwindend gering, genau.
Sag mal so ein paar triftige Beispiele vielleicht von großen Hütten, die jeder kennt. Mir kommt da jetzt auch irgendwie sofort Thema Stüdelhütte am Glockner irgendwie in den Sinn, dass du mir damals, ich weiß gar nicht, ob beim Event selber oder danach, als wir gequatscht haben, diesen Vergleich auch gebracht, wo du damals standest und jetzt vor kurzem erst wieder standest, was allein da an Bewegung da ist. Ich glaube, mit solchen konkreten Beispielen kann man auch einfach nochmal sehr gut hinterlegen, was da wirklich einfach passiert.
Das ist das, was wir dann auch im Buch versuchen, da viele Anekdoten zu geben, dass die Leute das gut mit sich mit reinfühlen können. Stüdelhütte ist schon eine der bekanntesten Hütten, wo Permafrost eine Rolle spielt. Da schmilzt einfach das Gestein unter der Hütte und insbesondere der Hang vor der Hütte rutscht immer weiter ab. Deswegen, als ich das erste Mal auf der Stüdelhütte war, das ist, glaube ich, fast 30 Jahre her, da konnte ich auf der einen Seite eben noch ganz gemütlich, da war viel Platz neben der Hütte. Ich glaube, da standen noch Biertische und das letzte Mal, als ich an der Stüdelhütte war, konnte man sich da nur noch an der Hauswand entlang vorbeidrücken. Der Teil von der Materialseilbahn, der ragt schon fast über die Hangkante hinaus. Und da merkt man eben, dass dieses Gestein massiv in Bewegung ist. Das sind nicht mehr Millimeter im Jahr oder Zentimeter im Jahr, sondern das ist richtig Bewegung im Hang. Die Alpenvereine haben das Thema auch oft Berge in Bewegung genannt. Das beschreibt schon insbesondere diese Permafrost-Thematik stark. Was beim Thema Wassermangel oft genannt wird, ist auch das Watzmannhaus, die auch coole Lösungen gefunden haben. Also die haben ein richtiges Wasserthema und haben an ganz vielen kleinen Stellschrauben Möglichkeiten gefunden, damit kreativ umzugehen und Wasser zu sparen. Die haben Wasserhähne, wo fast nichts rauskommt, aber genug, dass man Zähne putzen kann und so ein bisschen Kastenwäsche machen kann. Verhindern, dass jemand einfach mal so einen Wasserhahn auflaufen lässt und damit mal schwuppdiwupp 2 Liter Wasser wieder weg sind. Die haben ihr Menü so umgestaltet, dass sie wassersparend kochen.
Parmesan,
aber auch genau, eben dann im Standardfall erstmal den Parmesan dann nicht auf die Nudeln tun, sondern die anders attraktiv machen mit Gewürzen etc., weil der Parmesan beim Abspülen so viel Wasser braucht, wenn der den Teller verklebt. Und an so vielen kleinen Stellschrauben halt gelernt, kreativ mit dem Thema Wassermangel umzugehen. Und an manchen Stellen merkt man es dann gar nicht als Gast und an manchen Stellen fällt es einem auf und man ist oft auch einfach beeindruckt, wie anpassungsfähig wir dann auch sein können.
Es gab ja sicherlich auch das ein oder andere Gespräch mit den Verantwortlichen auf den Hütten selbst. Gab es irgendwie Dinge, die ja entweder vielleicht sogar rein wissenschaftlich oder einfach von den Fakten, die man so hat, erstmal gar nicht als Problem wahrgenommen werden, die dann aber vielleicht im Gespräch mit der Hüttenwirtin, dem Hüttenwirt irgendwie rauskamen, dass es vielleicht doch auch ein Problem ist, weil sie irgendwas festgestellt haben von Beobachtungen über Jahre hinweg. Gab es da irgendwas?
Hast du jetzt was Konkretes im Kopf?
Nee, gar nicht. Also es war wirklich einfach nur eine Interessensfrage.
Also dass solche Misperceptions oder sowas, was Leute wahrgenommen haben, was dann doch anders ist, habe ich gar nicht so viel festgestellt. Ich habe einige Themen gefunden in der Recherche, die mich selber verblüfft haben, wo ich dachte, ich weiß eigentlich viel, wie sich die Bergwelt verändert, aber dann so Themen wie, dass die Murmeltiere aussterben werden, das hat mich ziemlich gepackt. Und einfach weil tatsächlich dadurch, dass oft im Oktober, November kein Schnee mehr auf dem Boden liegt, werden die Höhlen, in denen sie überwintern, kälter, als sie es wären, wenn da ordentlich Schneeauflage wäre. Ja, plus die Tatsache, dass sie im Sommer weniger essen können, wenn es so heiß ist. Und so führt dann tatsächlich bei denen zum Aussterben. Was mich auch allgemein viel aufgerüttelt hat, ist dieses Thema Biodiversität. Wir haben lange überlegt, ob wir es überhaupt mit aufnehmen, weil natürlich keine Hütte und kaum ein Weg im Bestand gefährdet ist durch den Rückgang der Artenvielfalt oder eine Verschiebung von Arten. Aber uns ist dann schon immer mehr klar geworden, dass das massiv sein kann. Ich habe Zecken schon erwähnt, es gibt verschiedene andere Plagen. Wer in den letzten Jahren mal in Osttirol war, hat gemerkt, wie es da ganze Hangsysteme leergefegt hat durch den Borkenkäfer. Und wenn Landschaften zu Mondlandschaften werden, einfach weil sich die Vegetation und das Ökosystem der Tiere und Pflanzen umbaut, dann verändert sich natürlich auch das Bergsteigen in so einer Region massiv. Und das hat uns dann schon dazu auch überzeugt, das Thema Biodiversität unbedingt mit aufzunehmen.
Wenn man jetzt so auf die Timeline schaut von den Veränderungen, kann man da die, ich nenne es jetzt trotzdem einfach mal Probleme, die es so gibt, irgendwo kategorisieren, dass man sagt, naja, okay, alles, was irgendwie Permafrost betrifft, da hat man zumindest mal irgendwie ein bisschen mehr Zeit, weil die Veränderungen nicht ganz so plötzlich auftreten, versus Wassermangel ist halt einfach akut da und dann hast du Wassermangel, Punkt. Also weißt du, was ich meine? Aber auch eine Biodiversitätsveränderung wird dir wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen, als jetzt eben zum Beispiel ein Wassermangel. Oder ist es auch ein Missverständnis?
Das halte ich für ein Missverständnis.
Okay.
Ich glaube, das kann jetzt schnell gehen. Und zwar entlang aller Dimensionen. Der Permafrost, wie schnell der schmilzt und wie schnell das zu Veränderungen führen kann, haben wir im Blatten gemerkt, in der Schweiz, dieses Dorf, was verschüttet worden ist letztes Jahr. Und wir haben überhaupt keine Vorstellung davon, was das jetzt bedeuten kann. Der Permafrost schmilzt viel schneller, als das jemals geschmolzen ist in den letzten 100.000 von Jahren. Und es kann sein, dass uns nächstes Jahr ein Haufen Berggipfel vor die Füße fallen. Kann auch sein, dass es sich noch 5 bis 10 Jahre Zeit lässt. Aber dass in den nächsten Jahren, wenigen Jahren, da noch ein paar dramatische Erdstürze auf uns zukommen, ist fast sicher. Dass in den nächsten wenigen Jahren einige dramatische weitere Wassermangelereignisse kommen, wie jetzt hier Sommer 2026, ist quasi sicher. Dass der ein oder andere Bergwald von 0 auf 100 vom Borkenkäfer überfallen wird quasi oder die Zecken plötzlich da sind, wo man sie sich eigentlich noch 20 Jahre lang nicht gewünscht hätte und dann auch noch massiv ausgebreitet, weil in der Region keine anderen Feinde, was auch immer. So, das wird alles relativ plötzlich kommen und es wird alles in den nächsten wenigen Jahren in verschiedenen Bergregionen unterschiedlich kommen. Also wir sind schon, jetzt reden wir wieder vor allem über Probleme und weniger über Lösungen, aber es bedeutet ja vor allem, wir sind schon gefordert, jetzt auch schnell über Lösungen zu reden. Und was tatsächlich unrealistisch ist, ist das zu sagen, ja, lass uns die Lösungen ganz langsam Schritt für Schritt etablieren, vielleicht eher bei den Jugendgruppen. Die Seniorengruppen brauchen sich eigentlich keine Gedanken mehr machen, wenn man anders an den Berg geht als früher. Das stimmt einfach nicht. Es kommt in den nächsten wenigen Jahren.
Ja. Ja, dann lass uns das doch ändern. Dann lass uns gerne über Lösungsansätze sprechen, die ja auch im Buch wirklich schon skizziert. Ich glaube, es ist nur wirklich schon wichtig, einmal grundsätzlich zu verstehen, was sind diese Probleme und schon auch hervorzuheben, wie akut sind sie, weil das natürlich unmittelbar Auswirkungen hat auf die Lösungsansätze. Vielleicht lass es uns daraus ein bisschen kategorisieren. Inwieweit wird sich der Bergsport einfach verändern, so wie wir ihn betreiben, damit es Lösungen gibt, wir aber trotzdem weiterhin einfach den Bergsport ausführen können?
Wir sind ja mit einer Prämisse an diese ganze Lösungssuche rangegangen. Und die war, Bergsport wird auch in Zukunft Spaß machen. Mhm. Ja, das haben wir einfach mal postuliert. Und das kann uns schon noch auf die Füße fallen. Aber wir sind davon ausgegangen, dass natürlich unsere Kinder in 30 Jahren genauso viel Spaß am Berg haben wie wir jetzt. Und das auch aus dem Blick auf die Vergangenheit. Zu einem Zeitpunkt, als es noch wenige Hütten gab und die wenigen Hütten nur Trockentoiletten, sprich Plumpsklos hatten und man mit einem Eimer zur Quelle rüberlaufen musste zum Wasser holen. Die Leute hatten ja einen Mordspaß. Mhm. Die Leute, die im 19. Jahrhundert die ersten Gipfelkreuze auf all diese Berge gestellt haben, die hatten ja richtig Freude am Berg. Und sich über den Wegfall eines Wasserklosetts und stattdessen die Installation einer Trockentoilette zu ärgern, kann ja nur dann Frust auslösen, wenn ich über diesen Verzicht nachdenke. Aber gleichzeitig sind wir davon überzeugt, dass es objektiv genauso viel Spaß machen muss, eigentlich am Berg unterwegs sein, egal mit welchem Level an Bequemlichkeit. Und deshalb ist ein wichtiger Teil der Lösung tatsächlich im Kopf und im Verhalten der Bergsteigenden, weil ein Umgang damit muss sein, es zuzulassen, dass das Level an Bequemlichkeit wieder sinkt. Wir haben im Hochgebirge die letzten 150 Jahre eigentlich das Bequemlichkeitslevel konstant hochgeschraubt, was auch unglaublich viele Vorteile hatte. Da oben eine Dusche zu haben, da oben entsprechende Toiletten zu haben, da oben so viel Platz zu haben, hat dazu geführt, dass viele Menschen auf die Berge konnten, die keine ganz schlimmen Nordwandgesichter und Erstbesteiger-Expeditionstypen waren. Und damit ist natürlich auch das Bergsteigen viel inklusiver gemacht haben. Aber gleichzeitig ist es eben jetzt so, dass jetzt die Bequemlichkeit sinken muss. Wir können nicht gegen die Klimafolgen in den Bergen ankämpfen, indem wir überall einfach alles zubetonieren. Das wäre so die einzige Alternative. Sondern wir müssen zulassen, dass wir wieder mehr mit Trockentoiletten arbeiten, dass wir Hüttenstandorte verkleinern, verlegen, dass wir darauf flexibel reagieren auf diese Klimafolgen. Und das bedeutet, dass wir die Bequemlichkeit in der Hütteninfrastruktur aufgeben werden teilweise, Schritt für Schritt, fast nirgendwo mehr hinzufügen werden. Und die Bequemlichkeit eigentlich entweder zum Teil über unsere Ausrüstung, leichtere Ausrüstung zum Beispiel, uns holen müssen und vor allem aber auch zulassen müssen, dass der Spaß am Berg eben nicht durch die Bequemlichkeit auf der Hütte entsteht, sondern dass der Spaß am Berg vor allem durch das Naturerleben entsteht.
Mhm. Weil du gerade gesagt hast, Standorte anders denken, teilweise verlegen, wird es aber zwangsläufig auch einfach Standorte geben, die so faktisch nicht mehr existieren können und wo es auch keine richtige Option gibt, was zu verlegen?
Ja, absolut. Wir werden zulassen müssen, dass sich da auch die Sportarten am Berg verändern. Schon jetzt kommen auch Sportarten dazu. Mountainbiken in der jetzigen Form war vor 50 Jahren überhaupt gar kein Thema und bringt jetzt vielen Menschen viel Freude. Wir haben uns auch so ein paar Sportarten im Detail angeschaut. Kajakfahren, Gleitschirmfliegen. Teilweise profitieren die vom Klimawandel, weil man plötzlich im Februar viele Flüsse fahren kann, was früher niemals gegangen wäre, oder noch im Dezember Thermik hat an manchen Stellen. An manchen Stellen werden die auch gefährlicher, weil mehr Springfluten kommen, weil teilweise die Luft zum Gleitschirmfliegen gefährlicher wird. Aber man muss es eben verstehen, sich ein bisschen drauf einlassen und dann kann man sogar die Vorteile mitnehmen. Die Wandersaison wird tendenziell länger. Aber eben auf der anderen Seite im Hochsommer deutlich häufiger mit geschlossenen Hütten einhergehen. Und wenn wir diesen Kniff im Kopf hinkriegen, die Vorteile zu sehen, die Vorteile Wolli zu nehmen, um uns darauf zu fokussieren. Und dann, wenn die Nachteile entsprechend einfach, die nehmen ja in der Bedeutung dann komplett ab.
Okay, aber einfach nur, damit ich es wirklich auch richtig verstanden habe. Du sagst quasi, es gibt ein paar Dinge und Entwicklungen, die werden wir nicht aufhalten können. Die sind halt einfach so, oder? Durch den Klimawandel auch schon so weit fortgeschritten, dass man sagt, das wird man nicht mehr rückgängig machen können.
Absolut. Die Gletscher in den Ostalpen werden in den nächsten 2-3 Jahrzehnten vollständig abschmelzen. Selbst wenn wir den Klimawandel jetzt aufhalten, in dem Sinn, dass wir global aufhören, Kohle, Öl und Gas zu verbrennen, hier und jetzt. Die Temperatur ist schon warm genug, dass die Gletscher vollständig verschwinden werden. Der einzige Grund, warum sie noch nicht weg sind, ist, weil sie halt einfach ein bisschen Zeit zum Schmelzen brauchen. Aber wir werden sie nicht erhalten.
Okay, und das ist ja so ein bisschen die Ausgangslage. Und dann geht es aber darum zu sagen, es wird gewisse Dinge geben, auf die wir eben noch einen Impact haben. Die können wir umsetzen. Thema Handprint, auch was wir vorhin schon besprochen haben. Und ansonsten passiert aber halt wirklich der Großteil im Kopf als wirklich ein Mindset zu sagen, man muss sich an diese neue Situation halt einfach anpassen und die Vorteile dementsprechend sehen. Und dann gibt's vielleicht halt neue Ausprägungen von Sportarten, neue Routen. Man geht vielleicht einfach ein bisschen anders in die Berge oder die Touren, die man halt von früher kennt. Und dann schafft man es aber mit dieser quasi neuen Situation halt einfach umzugehen.
Absolut, ja. Okay. Wir beschreiben Szenarien, wo Hütten, die bisher vor allem für Hochtouren genutzt werden, ja, dann potenziell vor allem Stützpunkte für Alpenüberquerungen sind.
Ja, genau. Ja.
Die dann vielleicht sogar auch gletscherfrei möglich sind und damit einem viel breiteren Publikum wirklich coole Alpenüberquerungen und Höhenwege ermöglichen. Dementsprechend, es wird richtig Spaß machen in den Bergen, aber es wird anders sein. Und was man nicht verschweigen darf, ist, dieses Anpassen kostet natürlich schon auch Energie und es werden schon auch wieder mehr Menschen in den Bergen sterben, wenn mehr Steinschlag ist. Es ist lohnenswert, weiter sich für Klimaschutz einzuschätzen.
Ja, voll. Also deswegen, ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man das immer trotzdem so ein bisschen im Hinterkopf behält, weil, also ich habe jetzt gerade spontan auch drüber nachgedacht, naja, okay, im Endeffekt könnte es ja dann irgendwann so sein, viele von den Hütten existieren ja einfach auch als Zwischenstopp auf Natur. Also ich meine, Stüdelhütte ist ja irgendwie eigentlich ein perfektes Beispiel, oder? Du gehst halt da hoch, übernachtest, gehst am nächsten Tag am Gipfel und wieder runter.
So. Fast alle, ja, oder die meisten.
Genau. So, und dann sagst du ja, okay, wenn die Hütte irgendwie einfach nicht mehr existieren kann, vielleicht ist es ja dann auch einfach so, dass man sagt, die Tour ändert sich beispielsweise dahingehend, du gehst halt in einem Push hoch, aber fliegst dann halt mit dem Gleitschirm runter, weil dann ist der Abstieg viel kürzer, heißt, du brauchst eigentlich gar keine Hütte mehr. Theoretisch so, aber also das wäre ja jetzt ganz überspitzt ausgedrückt mal diese positive Denkweise, dass das im größeren Rahmen dann so auch nicht funktioniert, schon klar. Ich glaube nur, was ja trotzdem unglaublich wichtig ist, ist so dieser Punkt zu sagen, auf die Faktoren, auf die wir halt noch Einfluss nehmen können, wie du es gerade gesagt hast, sich einfach positiv einsetzen fürs Klima, ist trotzdem wahnsinnig sinnvoll und nicht einfach zu sagen, ja okay gut, wir passen einfach alles an, weil das Game ist ja auch endlich, oder?
Genau, tatsächlich fangen wir auch damit an, einmal diese Prämisse klarzuziehen. Ja. Am besten wäre es, wenn wir so wenig anpassen müssten wie möglich. Ja. Weil diese Anpassung ist erstmal nicht cool. Und die Alpen erwärmen sich ja auch nochmal doppelt so schnell wie der Rest des Planeten. Da passiert schon erstmal viel, was nicht cool ist. Und wir haben gesagt, wir wollen nicht nur über Probleme reden, sondern auch viel über Lösungen. Aber da kommen echte Probleme durch den Klimawandel in die Berge. Aber dann eben die Sache, wie können wir, wenn die Probleme jetzt schon kommen, so gut es geht damit umgehen, um trotzdem weiter richtig viel Spaß zu haben. Und da gibt es halt schon auch Lösungen, wie man nicht nur im oh Gott, diese Probleme im Modus verhängt, sondern damit halt eben umgehen kann.
Ja, macht absolut Sinn. Was sind denn so für dich so die, tut mich jetzt schwer, eine konkrete Zahl zu nennen, aber einfach ein paar Maßnahmen, wo du sagst, das ist so einfach umzusetzen, da kann jeder, jede, die in die Berge geht, jedes Mal was mitmachen. Sind so die Klassiker, klar, Müll wieder mit runternehmen, einfach dieser ganz normale Umgang, oder gibt es auch einfach noch so ein paar Themen, wo du sagst, hey, das haben vielleicht viele Leute nicht auf dem Schirm, das möchte ich jetzt hier einmal rausposaunen, macht euch darüber mal Gedanken. Vielleicht auch der Weg in die Berge und so weiter.
Also es sind wenig Geheimnisse tatsächlich. Ich glaube, viele, die auch jetzt zuhören, haben das alles schon mal gehört. Mit so wenig eigenem Fußabdruck wie möglich in die Berge kommen. Und ich kann jeden nur ermutigen, da ein bisschen zu experimentieren, weil da geht so viel inzwischen. Sei es von Mitfahrbankerl über Fahrrad in die Züge. Da geht viel auch noch nicht, aber es geht tatsächlich an vielen Stellen halt auch schon viel mehr, als noch vor einigen Jahren ging. Und damit mal umzugehen und dann am Berg auch den Konsum nicht in den Mittelpunkt zu stellen, sondern teilweise wenig konsumierend unterwegs zu sein. Heißt nicht, dass man sich die Halbpension auf der Hütte nicht gönnen sollte, wenn man da unterwegs ist. Aber zu verstehen, dass man da eigentlich Gast ist und die Dusche und die Kapazität dort endlich ist, das kann man ruhig schon mal üben, ja. Und das hilft uns allen, ein bisschen vorbereitet zu sein auf dem Weg dahin.
Erwartungsmanagement am Ende, oder?
Genau.
Weil das ist ja genau das, was du vorhin gesagt hast. Man hat halt über die letzten, keine Ahnung, 100 Jahre kontinuierlich diesen Komfort weiter ausgebaut. Und irgendwann ist es halt so in den Köpfen verankert, dass man sagt, ja gut, ich habe halt während dem Zähneputzen jetzt aus Versehen noch einen Wasserhahn laufen und denke gar nicht drüber nach. Weißt du, was ich meine? Weil es halt, keine Ahnung, daheim mache ich es auch so. Oder gibt es ja viele Beispiele, wo man sich halt denkt, naja, okay, die Leute haben es einfach gelernt. Das ist wahrscheinlich der Punkt, den man wieder ein bisschen zurückschrauben muss.
An manchen Stellen. Und ich glaube, dass uns das auch gut gelingen wird, in den Alpenvereinen das mit dem richtigen Augenmaß zu machen. Es wird Hütten geben, da ist noch viele Jahrzehnte genug Wasser. Gönn dir, lass die Dusche laufen. Und das breite Menü auf der Karte, weil die Gegebenheiten dort halt so sind. Aber es wird eben andere Bereiche geben, wo das nicht so ist. Und wenn wir es gut machen, dann gehen wir da nicht mit dem Rasenmäher drüber und machen erstmal schränken allen Hütten das Menü ein und den Wasserverbrauch, sondern halt dort, wo es notwendig ist. Dazu braucht es aber auch die Bereitschaft der Bergsteigerinnen und Bergsteiger, diesen Weg mitzugehen und das auf den Hütten, wo es notwendig ist, zu verstehen und da nicht zu protestieren, sondern im Gegenteil vielleicht irgendwie mitzuhelfen und dort halt dann einfach unterwegs zu sein.
Ja, ich finde es wirklich richtig cool, weil es einfach dem ganzen Thema, wie gesagt, schon so eine Positivität verleiht und halt einfach, ja, diese Machtlosigkeit ein Stück nimmt und dieses, es ist immer negativ besetzt Thema, sondern hey, es gibt Möglichkeiten, wir können da tatsächlich auch aktiv was verändern und wir müssen uns auch nicht mit allem komplett einschränken. Deswegen, ja, bin ich da irgendwie großer Fan von dem Ansatz. Vielleicht in Richtung Abschluss, gibt es gerade eigentlich bei dir noch irgendwie so Touren auf der Bucketlist, wo du sagst, die würde ich jetzt in nächster Zeit irgendwie gerne mal noch abhaken, weil wer weiß, wie lange die noch so funktionieren?
Ich habe tatsächlich schon drüber nachgedacht, ob man jetzt mal so eine Liste machen müsste, so die Touren, die man noch schnell machen muss. Und gleichzeitig glaube ich, dass der richtig coole Ansatz eigentlich eben dieser andere ist, der die neuen Pioniere sucht und den neuen Pioniergeist, diesen Hunger auf die Abenteuerlust, die es jetzt braucht, um damit umzugehen. Also was sind die Touren, die ich jetzt zum ersten Mal machen kann, die eigentlich immer nass sind, bis auf 5 Tage im Jahr, die Karwendel-Kletterroute, und die aber jetzt mit diesen langen, trockenen Sommern wahrscheinlich auch mal wieder häufiger zum Klettern möglich ist, die jetzt plötzlich geht. Die immer schwierig war, irgendwie vom Gletscher, und jetzt hat er sich so weit zurückgezogen, jetzt kann ich es irgendwie plötzlich doch machen. Einfach nur, weil es eben auch diesen positiven Spin mitgibt. Ja, aber ich habe noch keinen so richtig heißen Tipp, wo man sich jetzt drauf stolz setzen sollte.
Siehst du noch irgendwie einen ganz krassen Unterschied zwischen Sommer und Winter? So in diesem Kontext, also was Anpassungen betrifft und so weiter?
Ja, also Winter ist das Drama, wenn man ehrlich ist, schon nochmal größer. Ja, weil natürlich Skitouren als Sportart, ja, im Feuer steht. Da wird es schon noch auch Jahrzehnte einiges gehen, aber die Tage, wo man gut auf Skitour unterwegs sein kann und gut mit Skiern unterwegs sein kann und die Tage im Jahr und die Höhenlage, wo es geht, jetzt halt einfach kontinuierlich abnehmen wird. Und da habe ich bei so den Standardsportarten im Sommer zu Fuß unterwegs sein, wandern, steigen, mit dem Radl unterwegs sein, da nimmt die Saison fast eher zu, während die Wintersaison eigentlich eher abnimmt, zumindest für die, die das Element Schnee in den Vordergrund stellen. Also wer die Winter als Lieblingsjahreszeit hat, und da habe ich mich eigentlich auch immer dazu gezählt, der muss schon noch mal mehr knapsen mit den Veränderungen.
Hm. Ja, aber am Ende ist es da das gleiche Prinzip, oder? Positives Mindset und gucken, was sich halt für Chancen, Möglichkeiten nochmal da ergeben. Hast du irgendwo internationalen Kontakt und da einen Vergleich zu anderen Gebirgsregionen, die vielleicht auch einfach wirklich weiter weg sind von uns? Ist es da ein ähnliches Spiel?
Ja, tatsächlich müssen alle Gebirgsregionen auf der Welt sich da anpassen und jeder auch die eigenen Strategien entwickeln. Himalaya ganz andere als die Rocky Mountains, aber die Klimafolgen sind am Ende des Tages fast überall die gleichen. Es sind schmelzende Permafrost und damit einhergehende Gesteinsinstabilität. Es ist der Gletscherschwund, es ist der Wassermangel, der Biodiversitätsverlust, der Schneemangel. Da gibt es auch unterschiedliche Antworten darauf, aber es ist eigentlich überall gleich.
Ja, macht Sinn. Also wir halten auf jeden Fall fest, es gibt Probleme, keine Frage. Gut, dass ihr sie mal geclustert habt. Es macht es einfach wirklich viel, viel greifbarer. Es gibt aber auch Lösungsansätze und ein sehr großer Lösungsansatz beginnt bei uns da oben im Kopf. Und das Schöne ist, das kann jeder Einzelne für sich selber bestimmen, wie er da mit dem Thema umgeht. Ich glaube, so kann man es wahrscheinlich mal ganz gut zusammenfassen, oder?
Sehr schön zusammengefasst, ja. Die neue Pionierzeit im 21. Jahrhundert ist was für Menschen, die da Lust auf Neues haben.
Ja, und das klingt doch wirklich nach einem sehr, sehr großen Anreiz und echt abenteuerlich. Von daher, Matze, vielen, vielen Dank. Nicht nur für deine Zeit heute, sondern dass du auch so umtriebig bist und sowas irgendwie in die Hand nimmst, sowas vorantreibst. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass es solche Arbeiten dann auch wirklich gibt. Deswegen an euch da draußen auch der kleine Appell, holt euch das Buch, schaut da mal rein. Gar nicht mal nur als Werbung gedacht, sondern weil ich wirklich daran glaube, dass das einen Impact haben kann. Und ja, wie gesagt, an dich vielen, vielen Dank.
Ganz lieben Dank, Jan.
So, an euch da draußen, wenn euch der Bergzeit-Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo da, einen Kommentar. Ich freue mich immer über Feedback und wir hören uns dann wieder in 2 Wochen bei der nächsten Folge des Bergzeit-Podcasts. Bis dahin, macht's gut und habt eine schöne Bergzeit. Ciao, ciao, euer Jan.